Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ein Vertreter, eine Büroangestellte und der Personalchef, die gehen mittags aus dem Büro in Richtung zu einem kleinen Restaurant. Und als sie da durch den Park gehen, treffen sie eine Fee. Und die sagt, normalerweise gewähre ich drei Wünsche, aber da ihr ja zu dritt seid, hat jeder einen Wunsch frei. Und die Büroangestellte drängt sich gleich vor und gestikuliert ganz wild: Ich zuerst, ich möchte an einem herrlich schönen Strand auf den Bahamas sein, der Urlaub soll nie enden, keine Sorge soll mir mein Leben vermasseln. Und hopp, die Büroangestellte ist weg. Der Vertreter kommt an die Reihe und sagt, jetzt will ich dran. Ich will mit meiner Frau an einem Strand in Tahiti eine Pina Colada schlürfen. Und hopp, weg ist er. Nun kommst du dran, sagt die Fee, zu dem Personalchef. Und dann sagt der, ich will, dass diese beiden Drückeberge nach dem Mittagessen wieder im Büro sind. Und die Moral von der Geschichte, lass immer den Chef zuerst sprechen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich vor, zu Ihnen käme eine Fee und sagt, du hast einen Wunsch frei. Was würden Sie sich wünschen? Was wäre die größte Sehnsucht in Ihrem Leben? Und jetzt stellen Sie sich vor, diese Fee kommt und sagt, du hast einen Wunsch frei, aber es könnte sein, dass dieser Wunsch erst kurz vor deinem Tod in Erfüllung geht. Was müsste das sein, damit sie bereit wären zu sagen, okay, ich bin bereit, ein ganzes Leben lang darauf zu erwarten, auf die Erfüllung dieses Wunsches, dieses Traums. Der alte Simeon, von dem uns berichtet wird im Lukasevangelium, der wartete ein Leben lang. Ein Leben lang auf den Trost. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig. Und er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Wir erfahren nicht, wie lange er schon gewartet hat. Monate, Jahre, Jahrzehnte. Wir erfahren nicht so wirklich viel über den Simeon. Es heißt, er war fromm, er war gottesfürchtig. Und von der Sorte Männer gab es schon damals nicht viele. Wahrscheinlich war er schon älter, ein alter Mann vielleicht schon. Wahrscheinlich waren die Haare weiß. Vielleicht sind ihm beim Warten auch schon die letzten Haare ausgefallen. Auf jeden Fall, er wartete. Und zwar wartete er auf den Trost Israels. Was ist damit gemeint? Wörtlich heißt es, er wartete auf den Paraklesis. Paraklesis heißt auf den Herbeigerufenen. Er wartet auf den, der also auf den Hilferuf hört und antwortet und vorbeikommt. Der vorbeikommt und hilft. Trost ist, wenn ich nicht allein sein muss. Im Leben nicht und im Sterben nicht. Trost ist Ermutigung und Zuspruch. Trost ist, dass der kommt, der verspricht, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und dieser Simeon wartete auf diesen Trost in Person, den er ja noch nicht kennen konnte, aber von dem er sicher ist, er wird den Trost bringen. Er wird aufrichten, er wird heilen, er wird ermutigen. Er wird alle Tränen abwischen. Worauf lohnt es sich zu warten? Worauf lohnt es sich für Sie, für dich zu warten? Ein Leben lang vielleicht. Worauf lohnt es sich, die ganze Hoffnung zu setzen? Unser Leben soll ja nicht nur aus Warten bestehen, dass ich auf irgendetwas warte und dann erreicht man das Ziel und dann warte ich aufs Nächste und so geht das immer weiter. Warten auf den Schulabschluss, warten auf den Ausbildungsplatz, auf das Studium, auf das Examen, auf das Beruf. warten auf die Frau des Lebens, auf das erste, zweite, dritte Kind, warten aufs neue Auto, warten aufs Haus, warten auf den Urlaub, warten auf die Beförderung, warten irgendwann auf die Rente. Und zuletzt dann warten wir auf Sterben, natürlich möglichst spät, möglichst schmerzlos und schnell. Worauf Simeon alles gewartet hat, das wird nicht erzählt. Aber wir hören von seiner ganz großen Sehnsucht, von seiner großen Lebenserwartung, nämlich er will sehen, dass Gott da ist in dieser Welt. Er will erfahren, dass es einen Trost gibt im Leben und im Sterben für ihn und für die anderen Menschen. Er will Gott spüren, er möchte mit Gott in Berührung kommen. Sein Lebenstraum ist nicht eine Weltreise im Ruhestand. Simeon wartet nicht auf die Auszahlung der Lebensversicherung. Simeon wartet nicht auf seine Enkel und Urenkel. Er wartet auf den Trost. Auf den Trost schlechthin. Er will den sehen, der eine Zukunft eröffnet, jetzt und für die Zeit auch nach dem Tod. Und diese Sehnsucht nach dem göttlichen Tröster, nach dem Heiland und Retter, nach dem Messias, die war in ihm lebendig. Er hat sicherlich die Heiligen Schriften studiert, das Alte Testament, die Prophetenworte, kannte sicherlich vieles auswendig. Er hat auch die Zeitgeschichte verfolgt und Deutungen gesucht. Was hat Gott vor? Wann erkennt man, dass er kommt, der angekündigte König, der Heiland? Und dann heißt es, der Heilige Geist war mit ihm. Also das heißt, er war empfänglich für den Geist Gottes. Er hörte auf die Stimme Gottes. Und da hörte er eines Tages Gott sagen, dass er noch bevor er sterben würde, diesen Messias sehen würde mit eigenen Augen. Und er hat dieses Geheimnis wahrscheinlich in seinem Herzen gehütet wie einen großen Schatz, wie das ganz Kostbares. Und dann endlich ist es soweit und er bekommt einen inneren Impuls. Jetzt geh los, geh in den Tempel, ich will dir es zeigen. Und dann nahm er seine Krücken und humpelte zum Tempel. Und es war genau an dem Tag, als das Jesus-Baby zum ersten Mal im Tempel war. Maria und Josef, sie tun ganz pflichtbewusst das, was frommen Juden in diesem Fall tun. Sie weihen ihr erstgeborenes Kind Gott. Sie bringen ein bescheidenes Opfer. Nicht ein junges Schaf, sondern nur ein paar Tauben. Das war nach dem Mosegesetz quasi der Sozialrabatt für einfache Leute, die nicht das Geld hatten für ein Schaf. Ein Dankgeschenk, gleichzeitig ein Reinigungsritus, sodass Maria nach 40 Tagen wieder in den Tempel darf. Sie bringen Jesus da, sie halten ihn Gott hin. Und dann begegnen sich dort im Tempel die Generationen. Der Greis und das Kind, der alte Mann und das 6 Wochen alte Baby. Und Simeon, was sieht er? Er sieht ein Neugeborenes. So zart und winzig, so klein, so hilflos. Und die biblischen Erzählungen behaupten nirgends, dass das Jesuskind hier besonders war, ungewöhnlich war. Das war genauso klein wie die anderen Babys. Es trug Windeln. Er konnte nicht reden. Er konnte nur schreien und gucken und schlafen und schmusen und wieder schreien. Ein Baby wie jedes andere damals in Jerusalem, heute in Öschelbronn. Und entgegen allen Bildern der Kirche hatte klein Jesus auch keinen Heiligenschein, an dem jeder sofort erkannt hätte, aha, das ist was ganz Besonderes. Das ist ein göttliches Kind. Das heißt, wenn der Simeon nur mit menschlichen Augen das angeschaut hätte, dann hätte er gesagt, okay, das ist ein Armenkind. Und kein Königskind. Das ist ein Kind wie Millionen andere auch. Und liebe Gemeinde, so geht's ja den meisten Menschen bis heute. Sie hören die Weihnachtsgeschichte. Sie schauen die Krippenspiele an, sie bestaunen die Krippenfiguren, sie singen vielleicht sogar, ich stehe an deiner Krippen hier, aber sie blicken nicht durch. Erkennen nicht, dass das Kind in der Krippe der Trost ist im Leben und im Sterben. Viele, das ist doch das Drama, feiern Weihnachten ohne den Heiland, ohne den Retter, ohne den Gottessohn. Dann kann man natürlich Weihnachten allenfalls noch als Familienfest feiern. Wer Weihnachten richtig erleben möchte, der braucht von Gott geöffnete Augen. Augen wie Simeon. Und das ist ein geradezu heiliger Moment, als dieser Simeon dieses Bündel von Kindern auf den Arm nimmt, strahlt, lächelt, so wie es alte Leute tun, wenn sie so Neugeborenes auf dem Arm haben, ganz selig. Er kann sich an diesem Kind nicht satt sehen. Und dann überwältigt ihn Dank und Lob. Und er spricht wieder Worte aus, die ihm Gottes Geist eingegeben haben. Er sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volks Israel. Das heißt, mit anderen Worten sagt er, Herr, jetzt kann ich in Frieden gehen. Jetzt ist mein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Jetzt habe ich den Erlöser gesehen. Jetzt ist alles gut. Gott, du hast dein Wort gehalten. Du hast dein rettendes Werk begonnen. Denn dieses Kind, das war ihm klar, das ist eben nicht nur etwas Besonderes für diese Eltern oder auch für ihn, sondern der Heiland der Welt. Und wir kennen das ja, dass alte Menschen manchmal auf so einen ganz bestimmten Zeitpunkt hin fiebern. Hochzeit der Enkel, Geburt des Urenkels und dann sagen, jetzt ist es gut. Dann können sie Abschied nehmen, loslassen. Aber diese Worte, die der Simeon sagt, die lösen zunächst Verwunderung aus. Auch Maria und Josef können das nicht gleich richtig einordnen. Und vielleicht hat ja Simeon auch noch nicht wirklich im Detail gewusst, was er da prophetisch sagt. Auf jeden Fall, die Eltern waren verwundert, sie waren durcheinander, was dieser Mann da für Worte ausspricht. Und dann kommt ja noch mehr. Simeon legt das Kind wieder in die Arme der Mutter und dann hebt er seine Hände, legt sie diesem jungen Paar die Hände auf den Kopf, handelt wie ein Priester und segnet sie. Und dann bereitet er sie vor auf das Kommende. Dann sagt er, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel. Zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und dann zu Maria, und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und damit macht er etwas deutlich. Er macht deutlich, ja, von Anfang an Jesus scheiden sich die Geister. Die einen werden aufstehen aus ihrem Kummer, aufstehen aus ihrer Last, aufstehen aus ihrer Krankheit und Schuld. Sie werden als Erlöste und Befreite ihren Messias loben. Und die anderen werden sich an ihm ärgern, sich an den Worten von Jesus reiben, sich widersetzen. Und sie werden schließlich zu Fall kommen und sich selbst verdammen. Die einen werden rufen, Halleluja, und die anderen kreuzige ihn. Und Simeon sieht, was auf die Eltern zukommt, denn selbst die Eltern fordern die Verkündigung ihres Sohnes später heraus. Die Evangelien berichten, dass sie irre werden am Anfang, was Jesus da erzählt und was er macht. Aber es geht ja noch viel tiefer. Er sagt, Maria, durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Schwert, das bringt Trennung, Scheidung. Die Worte von Jesus bringen immer Scheidung, Entscheidung, Unterscheidung. Sie machen deutlich, auf welcher Seite ein Mensch steht. Aber nicht nur Simeon hatte ja hier einen prophetischen Durchblick, sondern dann kommt noch eine zweite Person zu, nämlich die alte Hanna. Sie lebte im Tempel. Sie war in einem ganz positiven Sinne eine tiefgläubige Betschwester, die im Tempel war, die fastete und betete Tag und Nacht. Jenseits der 80, aber im Kopf und geistlich völlig helle. Und die kamen in diesem Moment ebenfalls auch dazu, lobte Gott und deutlich, und sie fing an, den anderen zu erzählen, schaut hin, das ist er. Geht hin, das ist er, auf den ihr wartet. Geht hin, diesen Namen müsst ihr euch merken, dieser Jesus. Und alles drei zusammen, die Stimme in seinem Herzen vom Simeon, dann sein Kind auf den Armen und dann nochmal die Bestätigung von einer weiteren Person, nämlich der Hanna. All das hat diesen Simeon dann dazu gebracht, dass er sagen konnte, danke Gott, jetzt bin ich am Ziel meines Lebens. Meine Augen haben deinen Trost gesehen, nun entlässt du mich. Nun lässt du mich gehen, nun verabschiedest du mich. Er findet den Seelenfrieden, weil er Gott entdeckt, weil er Jesus begegnet, hautnah auf seinen Armen. Er erkennt, Gott hat Fleisch angenommen, er ist ein Mensch geworden. Gott lässt sich umarmen, Gott begibt sich sogar in die Hand von Menschen. Liebe Gemeinde, wie können wir heutzutage diesen Durchblick erhalten? Wie kann man heute Jesus sehen? Ich glaube, dass wir zunächst um wache Augen des Herzens bitten müssen. Wir singen manchmal in einem Lobpreislied, Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen. Keiner kann von sich aus durch seinen gesunden Menschenverstand erkennen, dass dieses Kind der Retter der Welt sein soll. Da kann man recherchieren und noch so viel drüber nachdenken und argumentieren. So kommt man nicht zur Gewissheit der Weihnachtsbotschaft. Es geht nur so, dass wir unser Herz wach und empfangsbereit halten. Durch Beten, durch Loben, durch Hören auf Gottes Wort. Und dann kann es sein, dass Gott zu uns redet, dass er uns anstupst und sagt, schau, jetzt kommt es drauf an, das ist wichtig, das ist heilig, das ist wichtig für dich. Beim Simeon hat das Sehen begonnen, als er das getan hat, was ihm diese Stimme gesagt hat. Als der Stimme gesagt, geh in den Tempel. Und da ging er hin. Und das sagt er vielleicht auch zu uns. Ja, geh in den Gottesdienst. Geh zum Abendmahl. Oder gib uns einen Auftrag, eine Berufung ins Herz. Nimm die Bibel, lies mein Wort. Oder besuche jene Nachbarn, besuche jene Familie. Ich möchte dir zeigen, wie du Hoffnung bringen kannst. Oder geh in den Hauskreis. Ich möchte dir zeigen, wo ich dich brauchen kann. Und wenn wir auf diesen inneren Impuls, diese Stimme, diese innere Stimme hören und gehen, dann können wir sehen und staunen. Und dabei hat ja der Simeon nur den Anfang gesehen. Er hat quasi ja nur das erste Kapitel im Leben von Jesus gesehen. Er hat das Kind in den Armen gehabt, noch nicht den gekreuzigten oder den auferstandenen Jesus. Uns darf das trösten, dass dieses Kind zum Heiland geworden ist. Er sagt, kommt her zu mir, ihr mit euren schweren Lasten. Und es darf uns trösten, dass dieses Kind zu dem Mann wurde, der alle Trostlosigkeit selber durchlitten hat. Verraten von den engsten Freunden, verlassen von den Freunden, verlassen sogar von Gott am Kreuz. Unschuldig angeklagt. Zu Unrecht verhöhnt, bis heute lächerlich gemacht. Uns darf es trösten, dass aus diesem Kind der Gekreuzigte wurde, der spricht, es ist vollbracht. Ich habe auch für deine Sünden bezahlt. Komm, lege deine Sünden bei mir nieder. Simeon hat erkannt, dass mit dieser Geburt von Jesus ein ganz neues Zeitalter anbricht. Und in der katholischen Kirche wird dieses Gebet Simeon seit dem 5. Jahrhundert jeden Abend gebetet. Nunc dimittis, nun lässt du mich gehen. So kann ein Mensch beten, wenn er Jesus in den Händen hält, wenn er mit Jesus verbunden ist. Dann kannst du beten, ja, nun lass mich in Frieden den Tag beenden. Dann kannst du in schweren Zeiten beten, ja, dein Trost war da an den Sonnentagen. Und du bist aber jetzt auch da in den dunklen Tagen. und ganz gewiss bis zum Ende meines Lebens. Und deswegen, liebe Gemeinde, bitte verlasst nicht diesen Gottesdienst. Verlasst nicht diesen Tag, verlasst diese Welt nicht, ohne dass ihr Jesus umarmt und ihn in euer Herz schließt. Egal wie alt du bist, egal wie viele Wünsche sich in deinem Leben erfüllt haben oder nicht erfüllt haben, wenn du Jesus gefunden hast, dann hast du das Größte und Wichtigste für dein Leben gefunden. Und Gott kennt deinen Wunschzettel. Und viele deiner Wünsche werden sich erfüllen, wenn du mit Jesus in Berührung kommst. Und alle Wünsche, die in diesem Leben unerfüllt bleiben, die werden erfüllt, wenn du immer mit Gott zusammenlebst. Darum öffne deine Arme, öffne dein Herz, nimm Jesus auf. Er ist auch dein Trost im Leben und im Sterben. Worauf wartest du noch? Amen.